Liebe Schwestern und Brüder in Christo, der Name unserer diesjährigen Vortragsreihe hier im geistlichen Zentrum der Johanniter lautet Jesus im Spiegel geistlicher Persönlichkeiten. Ich gehe also in meinem heutigen Vortrag der Frage nach, wer war Jesus Christus für Dietrich Bonhoeffer? Begonnen habe ich mit der Lektüre einiger Schriften Bonhoeffers, die Nachfolge, die Ethik, Widerstand und Ergebung und einige weitere. Schnell habe ich dabei aber gemerkt, dass ich mir angesichts der schieren Textmenge, angesichts des fragmentarischen Charakters vieler Texte und auch angesichts der streckenweise anspruchsvollen theologischen und philosophischen Ausführungen Bonhoeffers Hilfe bei passender Sekundärliteratur suchen muss. Das ist übrigens eine Empfehlung, die ich jetzt schon Ihnen allen gebe, wenn Sie sich mit dem Thema Bonhoeffer befassen wollen. Mir hat es sehr geholfen, parallel zu seinen eigenen Texten eben auch solche zu lesen und zu Rate zu ziehen, die mir helfen zu verstehen. Fündig geworden bin ich zum einen bei Ralf Hüstenbergs Eine Theologie des Lebens, in dem es um die nicht-religiöse Interpretation biblischer Begriffe geht. Das war eine Empfehlung von dir, lieber Johannes. Zum anderen hat mir Christiane Tietz, unsere Kirchenpräsidentin, in dem von ihr herausgegebenen Bonhoeffer-Handbuch den dort enthaltenen Aufsatz Jesus Christus von Carsten Lehmkühler empfohlen. Diese beiden Texte hebe ich deshalb hervor, weil sie mir sehr geholfen haben, mich auf den heutigen Abend vorzubereiten. Und schließlich habe ich verschiedene Bonhoeffer-Biografien zu Rate gezogen. Besonders erwähnt sei hier das Porträt, das Wolfgang Huber geschrieben hat. Ohne all diese erläuternden Texte hätte ich diesen Vortrag so nicht vorbereiten können. Ich habe meinen Vortrag gegliedert in zwei Abschnitte. Im ersten Abschnitt geht es um Dietrich Bonhoeffers christologische Überlegungen. Den zweiten Abschnitt dann habe ich in Anlehnung an eine Formulierung, die ich bei Wolfgang Huber gefunden habe, überschrieben mit das religiöse Gewand ablegen. Und ich beginne jetzt mit dem ersten Abschnitt, der überschrieben ist mit Bonhoeffers christologische Überlegungen. In der Beschäftigung mit Dietrich Bonhoeffers Nachdenken und Glauben mit Blick auf Christus ist mir vor allem der Theologe Bonhoeffer begegnet, der in ganz neuer Weise über Christus nachgedacht hat. Und so möchte ich versuchen, Ihnen in einem ersten Teil meines Vortrages seine christologischen Überlegungen näher zu bringen. Hierbei stütze ich mich vor allem auf die Arbeit Carsten Lehmkühlers ab, also diese Arbeit, die ich im Bonhoeffer-Handbuch von Christiane Tietz gefunden habe. Beginnen möchte ich meine Ausführungen mit der Benennung zweier scheinbar gegensätzlicher theologischer Fundamentalaussagen Dietrich Bonhoeffers. Zum einen die bedingungslose Bejahung einer mündigen und säkularisierten Welt, in der Gott nur zur Erklärung der Wirklichkeit und zum konkreten Vollzug menschlicher Existenz nicht nötig ist. Zum anderen eine erstaunliche christologische Interpretation aller Wirklichkeit. Ich habe mir hier einen Begriff von Wolfgang Huber erneut geliehen. Er spricht von einer Art Totalinterpretation, bei der Christus die Mitte nicht nur der christlichen Existenz oder der Kirche, sondern tatsächlich aller Wirklichkeit ist. Im Folgenden möchte ich der Frage gehen, inwieweit diese beiden Behauptungen Bonhoeffers in einem systematischen Zusammenhang stehen. Also die erste Behauptung, ich wiederhole das nochmal kurz, die bedingungslose Bejahung einer mündigen und säkularisierten Welt, in der Gott zur Erklärung der Wirklichkeit nicht nötig ist, zum anderen eben und zugleich diese christologische Perspektive, christologische Interpretation aller Wirklichkeit, diese, wie Huber es nennt, Totalinterpretation. Und ich will vielleicht noch eins vorweg schicken. Ich habe mich bemüht, soweit es geht, Bonhoeffer selbst zu Wort kommen zu lassen, also mich mit eigener Wertung weitgehend zurückzuhalten, denn er spricht für meine Begriffe verständlich und dann haben Sie auch das Original. Er formuliert, was mich unablässig bewegt, ist die Frage, was das Christentum oder auch wer Christus heute für uns eigentlich ist. Bonhoeffers Interesse gilt im Kern dem gegenwärtigen Christus. Hier schlägt gewissermaßen das Herz seiner Theologie und zwar in allen Phasen seines Schaffens. Also nicht so, dass man erst in der Spätphase im Tegeler Gefängnis das vorfindet, sondern man findet das wie so einen roten Faden hindurch durch seine Biografie. Bonhoeffer fragt weiter, wer bist du? Mit du ist Christus gemeint. Bist du Gott selbst? Nicht die Frage, die ja auch zu Nicäa geführt hat. Bonhoeffer behauptet, Christus könne nicht erkannt werden, wenn man über ihn redet, Er könne sich aber zu erkennen geben, wenn man mit ihm redet. Ein zweiter Gedanke tritt hinzu. Der gegenwärtige Christus kann nicht erkannt werden, wenn man sich allein auf sein Werk beschränkt. Er muss tatsächlich als Person, als sich offenbarendes Gegenüber erkannt werden. Für Bonhoeffer ist entscheidend, dass das Werk Christi allein durch seine Person eindeutig zu erkennen ist. Er schreibt dazu, Zitat, es kommt alles darauf an zu wissen, ob Jesus Christus ein idealistischer Religionsstifter oder der Sohn Gottes selbst gewesen ist. Es hängt daran nicht weniger, sagt Bonhoeffer, als das Leben und der Tod des Menschen. War er ein idealistischer Religionsstifter, so kann ich durch sein Werk erhoben werden, zur Nacheiferung angetrieben werden. Aber meine Sünde ist mir nicht vergeben. Die christologische Frage, so schreibt Bonhoeffer, ist deshalb, jetzt Zitat, ihrem Wesen nach eine ontologische Frage, also eine Seinsfrage. Es geht um das Sein Jesu als Sohn Gottes und nur die Nachfrage nach der Natur des Christus, wie Bonhoeffer es formuliert, ermöglicht das Verständnis seines Werkes als Erlöser. Mit diesen Gedanken grenzt sich Bonhoeffer radikal von der liberalen Theologie seines Lehrers Adolf von Harnack, der ein liberaler Theologe war, ab. Und ebenso auch von der Theologie Friedrich Schleiermachers. Sie kennen vielleicht den Religionsbegriff bei Schleiermacher, der Religion als ein Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit beschreibt. Denn beide, Harnack und Schleiermacher, operieren im Kontext des Christus mit dem Begriff der Persönlichkeit. Und wir sind das heute nicht mehr gewöhnt und es ist außer Gebrauch gekommen, dass wir Person und Persönlichkeit unterscheiden. Jetzt kommt noch eine Bemerkung dazu. Wird der gegenwärtige Christus so als Persönlichkeit vorgestellt, schreibt Bonhoeffer, so ist die Christologie verfehlt, denn Christus ist dann nicht Person, sondern Kraft. Das trifft auch dort zu, wo man sich bemüht, von der Persönlichkeit Jesu zu reden. Persönlichkeit in diesem Zusammenhang bezeichnet das Gegenteil von dem, was wir Person nennen. Denn Persönlichkeit ist die Fülle und Harmonie der Werte, die in dem Phänomen Jesus Christus zusammengefasst werden. Persönlichkeit ist in seinem Wesen ein apersonaler Begriff. Die Suche nach dem gegenwärtigen Christus, schreibt Bonhoeffer dann, führe notwendigerweise zur Frage nach seiner Person. Es bedürfe der Offenbarung seiner Person, also der Selbstmitteilung Christi im Wort der Predigt, im Sakrament und im Leben seiner Gemeinde. Wie aber ist nun das Werk Christi näher zu bezeichnen und wie hängen Person und Werk Christi zusammen? Bei Martin Luther finden wir die Wendung, er schreibt auf Latein pro me, was so viel heißt wie für mich, als ein entscheidendes Kennzeichen des vertrauenden Glaubens. Wer sagen kann, Christus ist für mich gekommen, hat für mich gelitten, steht für mich ein, der ergreift Christus in existenziellem Glauben. Für Bonhoeffer umschreibt das pro me die Tatsache, dass Christus für andere da ist. Er, Christus, steht da, wo der Mensch zu stehen hätte. Das betrifft vor allem seinen Tod am Kreuz. Bonhoeffer hält übrigens schon in seiner Dissertation, die er im Alter von 21 Jahren verfasst hat, ein Zeugnis vom stellvertretenden Tod Christi für die Sünde der Welt, am Zeugnis vom stellvertretenden Tod Christi für die Sünde der Welt fest. Das Sein und nicht einfach nur die Wirkung der Person Christi, also das Sein dieser Person, ist also wesenhaft Bezogenheit auf mich. Diesen Gedanken entwickelt Dietrich Bonhoeffer nun noch entscheidend weiter. Der zentrale Begriff wird derjenige der Mitte, wie es bei Bonhoeffer heißt. Wir nähern uns nun demjenigen Aspekt des Bonhoefferschen Denkens, den ich eben als christologische Totalinterpretation in Anlehnung an Wolfgang Huber aller Wirklichkeit benannt hatte. Der gegenwärtige Christus ist der Mittler. Und hier an der Stelle möchte ich einen Bibeltext aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5 vorlesen. Zum Begriff des Mittlers, also das alles denkt sich Bonhoeffer nicht einfach aus, sondern er findet es eben in den Texten des Neuen Testaments. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Das ist der 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Diese Mittlerschaft Christi legt Bonhoeffer als ein Sein in der Mitte aus. Den Seinsbegriff hatten wir gerade schon, Sein in der Mitte. Christus ist die Mitte aller Wirklichkeit, also Mitte des gerechtfertigten Sünders. Denken Sie an den Rechtfertigungsartikel, Römer- und Galaterbrief, Mittler der Geschichte und auch Mittler der Natur. Dabei steht jede dieser Realitäten, also Mensch, Geschichte und Natur, zum einen unter dem Gericht, aus dem sie durch die Stellvertretung Christi gerettet wird. Zum anderen, so schreibt Bonhoeffer, ist Christus in ihr als Verborgener gegenwärtig. So, und ich will nun durch diese drei Realitäten, wie ich sie gerade genannt habe, Mensch, Geschichte und Natur, einzeln vertiefend durchgehen. Also, ich will nun zunächst den Gedanken von Christus als die Mitte der menschlichen Person vertiefen, wie er bei Bonhoeffer entwickelt wird. Jeder Mensch hat die Berufung und Verheißung, Bild Gottes zu sein. An dieser Berufung aber scheitert der Mensch. Deshalb steht der Mensch unter dem Gericht Gottes. Im Ereignis der Rechtfertigung nun wird Christus selbst, so schreibt Bonhoeffer, Zitat, der Anfang einer neuen Existenz, und das heißt Mitte. Das Prome, von dem wir gerade sprachen, bezieht sich also nicht nur auf eine Tat oder ein Leiden des historischen Jesus, sondern auf das Wesen des gegenwärtigen Christus. Er ist für mich, indem er Zentrum meiner Existenz wird. Im Sinne reformatorischer Theologie kann man von der Personwerdung des Christen nennen, eben in dem Moment, wo Christus Mitte meiner Existenz wird. Dieses Thema hat Bonhoeffer in allen Phasen seines Schaffens beschäftigt. Es taucht auch unter den Stichworten des Seins in Christus oder der Einwohnung Jesu Christi im Gläubigen auf. Bonhoeffer sagt es noch anders. Zitat, die christliche Person erreicht ihr eigentliches Wesen erst, wenn Gott ihr nicht als Du gegenübertritt, sondern als Ich in sie eingeht. An wieder anderer Stelle formuliert er, Zitat, die Einheit der Existenz liegt nicht mehr in einer Autonomie des Subjekts, sondern sie wird durch das Wunder des Glaubens jenseits des eigenen Ich und seines Gesetzes in Jesus Christus gefunden. Und schließlich formuliert er, Christus ist nicht die vorfindliche Mitte, also die Mitte, die wir sehen, tasten, fühlen können, sondern die geglaubte Mitte. Also die erste Realität, Jesus als Mitte des gerechtfertigten Sünders. Wir kommen jetzt dann zu Geschichte und Natur. Vertiefen wir nun als nächstes den Gedanken von Christus als der Mitte der Geschichte. Dietrich Bonhoeffer schreibt, Zitat, wenn die Erde gewürdigt wurde, den Menschen Jesus Christus zu tragen, wenn ein Mensch wie Jesus Christus gelebt hat, dann und nur dann hat es für uns Menschen einen Sinn zu leben. Für Bonhoeffer ist der Mensch gewordene Gott Herr und Mitte aller Geschichte. Wie schon jeder einzelne Mensch die Berufung hat, durch Christus Person zu werden, so steht auch die gesamte menschliche Geschichte unter einer Verheißung. Die Menschen sollen Gottes Volk werden und aus ihrer Mitte soll der Messias kommen. Geschichte ist deshalb für Dietrich Bonhoeffer, wie er formuliert, Zitat, wesentlich messianische Geschichte. Die menschliche Geschichte scheitert jedoch an dieser Verheißung. Also der einzelne Mensch scheitert, die Geschichte scheitert, die menschliche Geschichte scheitert. Die Menschen verehren vorfindliche Messiasse. Und ich brauche Ihnen die vielen Beispiele heutiger Zeit nicht zu sagen. Nicht? Die Menschen verehren vorfindliche Messiasse und suchen das messianische Heil aus eigenen Kräften zu realisieren. Aber der wirkliche Messias ist nicht vorfindlich. Er erscheint gewissermaßen inkognito als, Zitat Bonhoeffer, verborgene Mitte der Geschichte. Verborgen ist Christus, weil er sich im Gegensatz zu allen messianischen Hoffnungen als Leidender am Kreuz offenbart. Der Sinn der Geschichte findet sich also im erniedrigten Christus. Bonhoeffer dazu, so ist auch hier Christus Grenze und Mitte des Seins der Geschichte. Also er hebt jetzt diesen Gedanken, den wir beim Blick auf den gerechtfertigten Sünders beim einzelnen Menschen schon hatten, auf die Ebene der gesamten Geschichte. Und weiter, Bonhoeffer, Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz. Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns. Zitat Ende. Die scheinbare Abwesenheit Gottes ist seine verborgene Gegenwart. Bonhoeffer kann sogar davon sprechen, dass in dieser Verborgenheit sich die Verheißung des leidenden Gottesknechts erfüllt. Er schreibt, für den Christen gilt es, sich in den Weg Jesu mit hineinreißen zu lassen, in das messianische Ereignis, das Jesaja 53 nun erfüllt wird. So, und das möchte ich jetzt ein bisschen mit Ihnen vertiefen. An dieser Stelle möchte ich nämlich meinen Vortrag gleich unterbrechen. Von einem Zeitgenossen Dietrich Bonhoeffers, die beiden hatten Verbindung miteinander, dem Komponisten Hugo Diesler, der von 1908 bis zu seinem Selbstmord 1942 gelebt hat und dem er sich verbunden gefühlt hat, gibt es eine Choralmusik zu eben diesem Jesaja 53, die ich Ihnen nun in Auszügen vorspielen möchte. Dieser Choral trägt den Titel Fürwahr, er trug unsere Krankheit. Vielleicht mal so weit bis hierher. Das ist eine Aufnahme des Berliner Vokalensembles unter Bernd Stegmann aus den 1990er Jahren. Wen das näher interessiert, die Beziehung zwischen Dietrich Bonhoeffer und Hugo Diesler. Es gibt ein anrührendes, bewegendes Kondolenzschreiben Bonhoeffers an die Witwe Hugo Dieslers nach dessen Selbstmord, das man im Internet findet. Ich habe es auch hier im Anhang zu meinem Vortrag. Zurück zu dem Abschnitt, bei dem wir gerade waren. Sie erinnern sich, Die drei Realitäten, den Begriff habe ich mir von Wolfgang Huber geliehen, Mensch, Geschichte und Natur. Wir waren jetzt gerade bei der Geschichte und nun vertiefen wir den Gedanken von Christus als die Mitte der Natur. Schon in seiner Christologievorlesung 1933, Bonhoeffer Jahrgang 1906, da ist er also 27 Jahre jung, schon in dieser Christologievorlesung 33 betont Bonhoeffer, Christus ist ebenfalls die Mitte der Natur. Auch für die Natur ist von einer Verheißung und Bestimmung auszugehen, von einem Gericht und einer Stellvertretung Christi, der inkognito die Mitte des natürlichen Lebens bildet. Als am Sündenfall partizipierende, gefallene Natur bleibt die Kreatur stumm und kann ihrer Berufung, den Schöpfer zu verkünden, nicht nachkommen. Sie hofft deshalb auf Erlösung. In den Sakramenten der Kirche ist diese Erlösung schon zeichenhaft vorweggenommen. Die natürlichen Elemente des Sakraments, also Wasser, Brot und Wein, werden zum sichtbaren Wort Christi. Bonhoeffer schreibt dazu, im Sakrament allein ist Christus die Mitte der Natur als der Mittler zwischen Natur und Gott. In seiner Ethik schreibt Bonhoeffer weiter zu diesem Thema, Zitat, Christus ist Mittler der Schöpfung, weil er als der Ewige durch die Menschwerdung an ihr partizipiert, weil nichts Geschaffenes gedacht und in seinem Wesen begriffen werden kann ohne Christus. Und auch hier hat er eine Textstelle, diesmal im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15, auf die er sich bezieht, die ich Ihnen vorlesen möchte. Er, also Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Das ist die Textstelle, auf die Bonhoeffer sich hier bezieht. Weil Christus wahrer Mensch ist, deshalb kann und muss die Diesseitigkeit unseres natürlichen Lebens geehrt werden. Bonhoeffer dazu, Zitat, Jesus Christus, der Mensch, das bedeutet, dass Gott in die geschaffene Wirklichkeit eingeht, dass wir vor Gott Menschen sein dürfen und sollen. Und weiter schreibt er, nicht erst an den Grenzen unserer Möglichkeiten, sondern mitten im Leben muss Gott erkannt werden. Der Grund dafür liegt in der Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Er ist die Mitte des Lebens. Zitat Ende. Ebenfalls in seiner Ethik weist Dietrich Bonhoeffer das Denken, wie er das nennt, in zwei Räumen zurück. Es sei für Christen nicht möglich, einen Raum der Welt von einem Raum Gottes, das Heilige also vom Profanen, zu scheiden. Wer so trenne, der negiere die Inkarnation in Christus und rechne mit einer Wirklichkeit neben Christus. Zitat Bonhoeffer, es gibt nicht zwei Wirklichkeiten, sondern nur eine Wirklichkeit und das ist die in Christus offenbar gewordene Gotteswirklichkeit in der Weltwirklichkeit. Für den Christen heißt dies, dass ihn sein Leben in dieser Welt nicht von Christus trennt, so wie ihn sein Christsein nicht von der Wirklichkeit der Welt trennt. Noch einmal Bonhoeffer, Zitat, ganz Christus angehörend steht der Christ zugleich ganz in der Welt. Hier endet der erste Abschnitt, also der erste Abschnitt, wo ich mich mit den christologischen Überlegungen Dietrich Bonhoeffers befasst habe. Und jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt, den ich in Anlehnung an Wolfgang Huber überschrieben habe, das religiöse Gewand ablegen. Sie werden aber merken, jetzt im zweiten Abschnitt, wie weitgehend dieser zweite Abschnitt mit dem ersten verwoben ist. Und das werden Sie daran erkennen, dass manches sich wiederholt oder nochmal anders aufgegriffen und formuliert wird. Dietrich Bonhoeffer konstatiert das Ende einer Religion, die zum einen durch Partialität geprägt ist. Diesen Begriff muss ich erklären. Der Begriff Partialität kritisiert, dass Religion funktionalisiert wird, als Sinnstifterin nur für Grenzsituationen, aber ohne Bedeutung für das alltägliche, rationale und gesellschaftliche Leben. Weiter konstatiert Bonhoeffer das Ende einer Religion, die durch Innerlichkeit einen metaphysischen Gottesbegriff und ein Konzept des Deus ex machina, also eines Stellvertretergottes, geprägt ist. Er, Bonhoeffer, sieht Mündigkeit als das Kennzeichen der Zeit an, in die hinein er den christlichen Glauben neu zur Sprache bringen will. Er bereitet damit eine Wende vor, für die er schon im Fragment eines Romans, den er im Tegeler Gefängnis begann, folgende Formulierung findet. Zitat, jetzt kommt also ein Zitat aus diesem Romanentwurf. Du meinst also, wir müssten mehr Religion haben, wenn wir einmal an verantwortlicher Stelle stehen wollen? Fragezeichen. Nein, ich meine, wir müssten Christen sein. Die Überlegungen zum Ende der Religion und zum Entstehen einer mündigen Welt führen mit innerer Notwendigkeit zu der einen Frage, die Bonhoeffer, wie er selbst schreibt, Zitat, unablässig bewegt. Es ist die Frage, Zitat, was das Christentum oder auch wer Christus heute für uns eigentlich ist. Ich sollte an der Stelle erwähnen, dass es hier in jungen Jahren Bonhoeffers eine starke Prägung auch durch Karl Barth gab, der eben den Religionsbegriff vom Glaubensbegriff geschieden hat. Also, es ist die Frage, was das Christentum oder auch wer Christus heute für uns eigentlich ist. Um dieser Frage willen müht Bonhoeffer sich um die Selbstunterscheidung des Christentums von seinem religiösen Gewand. Er fragt nach einem Christentum, das in der Welt, also in allen Lebensbereichen, gelebt wird und sich auf die Wirklichkeit der Welt einlässt. Dies kann jedoch kein verweltlichtes, seines Kerns beraubtes Christentum sein. Es ist vielmehr ein Christentum, das sich auf die, Zitat Bonhoeffer, Anfänge des Verstehens konzentriert und dadurch seines Zentrums gewiss ist. Die grundlegenden Handlungen des christlichen Glaubens wie Gebet, Predigt, Abendmahl, Taufe, aber auch die dankbare Bejahung des Lebens, ebenso wie die Bereitschaft, sein Leben für andere einzusetzen, werden wieder als etwas, Zitat, Neues und Umwälzendes erfahren. Menschen werden für diesen Glauben einstehen, so sagt Bonhoeffer, indem sie beten und das Gerechte tun und auf Gottes Zeit warten. Das ist das Ziel, um dessen Willen Bonhoeffer für die Selbstunterscheidung des Christentums von der Religion eintritt. Die Distanzierung von dem religiösen Gewand des christlichen Glaubens geschieht um seiner Substanz willen. Dafür sucht er eine neue Sprache und findet sie, indem er an die Seite des leidenden Christus tritt. Die Auseinandersetzung Jesu mit seinem nahenden Tod im Garten Gethsemane gewinnt dafür eine Schlüsselbedeutung. Die finden Sie in Matthäus 26 in den Kapiteln, in den Versen 36 bis 46. Da ist das einsame Gebet, in dem Christus mit seinem Schicksal hadert und Gott darum bittet, dass dieser Kelch an ihm vorübergehe, und sagt dann, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dann ist da die Enttäuschung darüber, dass seine Jünger in dieser entscheidenden Stunde schlafen und ihn sich selbst überlassen. Er sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Diese Formulierungen Jesu verbinden sich in einer Ohnmacht, die Gottes Gegenwart in dieser Welt in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt. Denn nun zeigt sich diese Gegenwart in nichts anderem als in der Ohnmacht der Liebe. Das Ringen Jesu im Garten Gethsemane wird zum Schlüssel für das Verstehen des Wegs Jesu insgesamt. Er wird als der Sohn Gottes vor Augen gestellt, in dem sich Gottes Liebe zu den Menschen offenbart. Diese Liebe zeigt sich in dem Menschensohn, der ohnmächtig dem Leiden ausgesetzt ist. In Jesu Frage an seine Jünger, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, kehrt sich das Bild, das sich der religiöse Mensch von Gott macht, quasi um. Die metaphysische Vorstellung von einem jenseitigen, allmächtigen Gott wird aufgebrochen. Der in der Welt und mit der Welt leidende Gott tritt vor Augen. Die Ohnmacht Christi im Leiden und am Kreuz wird zum Dreh- und Angelpunkt des Gottesverständnisses. Nur von hier aus wird die Unterscheidung zwischen Christentum und Religion möglich. In diesem Sinn wird die, Zitat Bonhoeffer, Entwicklung zur Mündigkeit der Welt zu einem hermeneutischen Schlüssel, einem Schlüssel zum Verständnis. Sie räumt mit einer, Bonhoeffer, falschen Gottesvorstellung auf und macht, wie er formuliert, den Blick frei für den Gott der Bibel, der durch seine Ohnmacht in der Welt Macht und Raum gewinnt. Ich wiederhole, macht den Blick frei für den Gott der Bibel, der durch seine Ohnmacht in der Welt Macht und Raum gewinnt. Die zentrale Bedeutung dieses Gedankengangs zeigt sich daran, dass Bonhoeffer ihn in die Form eines Gedichts fasste, das in diesem zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang entstand. Es trägt den Titel Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seinem Leiden. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Nur an einer Stelle dieses Gedichts ist nicht von Christen und Heiden gemeinsam, sondern nur von Christen die Rede. Für diese, also für die Christen, ist charakteristisch, dass sie, Zitat, bei Gott in seinen Leiden stehen. Hier haben wir also das eben eingeführte Motiv wieder. Sie, die Christen, lassen das Bild eines leidensunfähigen und in diesem Sinn allmächtigen Gottes hinter sich. Sie erfahren die Nähe Gottes und darin auch seine Allmacht in der Ohnmacht seines Leidens. Das prägt ihren Glauben. Dieser lässt sich damit nicht länger als ein religiöser Akt verstehen, der als solcher immer etwas Partielles darstellt. An Gottes Ohnmacht teilzunehmen, ist vielmehr ein Lebensakt. Bonhoeffer schreibt dazu, Zitat, Jesus ruft nicht zu einer neuen Religion auf, sondern zum Leben. Der Ort des Glaubens ist deshalb die Welt in ihrer vollen Diesseitigkeit. Als ich das las und vorbereitete, musste ich an Martin Luther denken, von dem die Formulierung überliefert ist, nach welcher der eigentliche Ort des Gottesdienstes der Beruf, also der konkrete Lebensvollzug ist. Dietrich Bonhoeffer deutet Jesu Weg ans Kreuz und in diesem Rahmen insbesondere die Gethsemane-Szene existenziell und folgert daraus, dass der christliche Glaube ein Lebensakt ist, der durch das Teilnehmen am Leiden Gottes im weltlichen Leben geprägt ist. In diesen Gedanken ist er neben der Bibellektüre stark von der Lebensphilosophie des Philosophen José Ortega y Gasset geprägt, dessen Schriften er in der Haftzeit gründlich studiert. Eigentlich müsste ich ja sagen, es ist auch Wilhelm Dilthey, der die Hermeneutik als Wissenschaft begründet hat, in enger Verbindung mit Ortega y Gasset, aber ich habe Ortega y Gasset deshalb ausgewählt, dass ich ihn hier gleich zitiere, weil er am Ende von Bonhoeffers Überlegungen steht. Ortega y Gasset setzt nämlich mit der These ein, das Leben ist Aufgabe. Es ist nicht etwas Fertiges, schreibt er, sondern etwas, das gestaltet werden muss. Dazu muss der Mensch, Zitat Ortega y Gasset, entscheiden, was er tun soll. Diese Entscheidung ist aber nur möglich, wenn der Mensch im Besitz gewisser Überzeugungen ist in Bezug auf die Dinge, die ihn umgeben, auf die anderen Menschen und auf sich selbst. Nur im Hinblick auf diese Überzeugungen kann er eine Handlung einer anderen vorziehen, kann er leben. Ich möchte an der Stelle einen kleinen Einschub machen, bevor ich mit Ortega y Gasset fortsetze. Und jetzt schmunzel ich, obwohl der Hintergrund ein denkbar düsterer, schlimmer ist. Sie müssen sich vorstellen, all diese Dinge liest und schreibt Bonhoeffer in einem Gefängnis, in dem morgens die Kandidaten zum Erhängen und Köpfen abgeholt werden und nachts die Schreie der Gefolterten durch die Etagen klingen. Er ist auf der Krankenstation, er betätigt sich verschiedentlich als Seelsorger, als Krankenhelfer in diesem Gefängnis. Und in dieser Zeit, in solcher Umgebung, liest er solche Dinge und schreibt er die Dinge, die uns überliefert sind. Von guten Mächten, du hast es vorhin erwähnt, ist ja der letzte, meine ich, überlieferte Text von ihm, den wir kennen. Und dann müssen Sie sich vorstellen, Bonhoeffer hatte so eine Art Amazon im Nazi-Gefängnis. Was war das? Das war ein Buchbestellservice bei seiner Familie. Und nicht nur ein Buchbestellservice mit einigermaßen prompter Lieferung, weil er zu den Wärtern eine Beziehung aufgebaut hatte, sondern auch Buchbestellung als Kommunikationsweg. Es gab nämlich einen Code, über den er Mitteilungen nach draußen brachte und Informationen über das, was außerhalb des Gefängnisses vor sich ging, hineinbekam. Also das als kleiner Einschub vielleicht mal an der Stelle. Ich könnte so viel noch sagen, aber unsere Zeit ist begrenzt heute. Ich mache weiter mit Ortega y Gasset. Der schreibt dann nämlich weiter, Unter Rationalismus wird, Zitat, der Glaube an die Vernunft verstanden. Doch mit dieser, wie er sagt, Glaubensgewissheit komme die Betrachtung des Lebens zu kurz. Zitat, schon René Descartes selbst schrieb schon einen Traktat über den Menschen. Heute aber wissen wir, dass alle im Prinzip unerschöpflichen Wunder der Naturwissenschaft immer vor der seltsamen Wirklichkeit Halt machen müssen, die das menschliche Leben ist. Die physikalische Vernunft habe sich daran gewöhnt, das menschliche Leben außer Acht zu lassen. Sie betrachte den Menschen als ein Ding. Dann schreibt Ortega y Gasset, der Mensch ist aber kein Ding, sondern ein Drama. Sein Leben ein reines, allumfassendes Ereignis, das einem jeden zustößt und bei dem jeder seinerseits nur Ereignis ist. Dann stellt er über das Leben weiter fest, also immer noch Ortega y Gasset Zitat, das Leben ist ein Gerundium und nicht ein Partizip, ein Faciendum, nicht ein Faktum. Das Leben ist ein Faciendum, nicht ein Faktum. So, Bonhoeffer liest also alle diese Dinge. Jeden Tag hat er da irgendwelche Lektüre am Wickel und einen hochdisziplinierten Tagesablauf, also von der Morgenwäsche, Morgenmeditation, Sport etc. in dieser kleinen Zelle von 2 mal 2,5 Metern. Nicht? Muss man sich alles mal vorstellen, unter welchen Umständen das entstanden ist. Was macht nun Bonhoeffer aus solcherlei Lektüre? Durch die Konzentration auf die Teilnahme am Leiden Gottes in der Welt kann er ganz weltlich darstellen, was das Christentum ausmacht. Er formuliert, Zitat, das Christentum tritt für die Achtung menschlicher Distanzen und menschlicher Qualität ein. Jetzt wieder Bonhoeffer, mit einer Dusche Nüchternheit und Humor bewahrt es vor der Übersteigerung des Gefühlsmäßigen. Und es ist keineswegs für die Schwäche zuständig, das Christliche, für die es oft in Anspruch genommen wird. So lauten Bonhoeffers Beschreibungen einer christlichen Haltung, die er unter Verzicht auf theologische Sprache gerade den kirchlich Distanzierten unter seinen Gesprächspartnern nahebringen möchte. Den Schlüssel für dieses weltliche Christentum findet er in der Diesseitigkeit von Leiden und Tod Jesu, in der Selbstunterscheidung des Christentums von der Religion. Durch sie tritt der christliche Glaube aus einer religiösen Gefangenschaft heraus, so schreibt er, in der er, als partieller Lebensakt verstanden, auf die Innerlichkeit beschränkt durch ein metaphysisches Gottesverständnis und die Vorstellung von einem Lückenbüßergott geprägt, in Unmündigkeit gehalten wird. Ich nähere mich dem Ende meines Vortrags. Ich will aber noch mal abschließend Folgendes hinzufügen. Auch wenn Bonhoeffer in seinen Briefen aus der Haft einen theologischen Neuansatz, wie ich finde, von atemberaubender Kühnheit skizziert, verbindet er das mit Glaubenszeugnissen, und wir haben ja noch die Gelegenheit zum Gespräch, die in ihrer Schlichtheit tief anrührend sind. Er fügt seinen Briefen geistliche Dichtungen hinzu, die uns bis heute unmittelbar ansprechen. Er schildert, wie viel Kraft er aus den Liedern Paul Gerhards und aus den biblischen Losungen für jeden Tag schöpft. Aber er beharrt zugleich darauf, dass der christliche Glaube die Fesseln seiner religiösen Interpretation sprengt. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft des Gottesdienstes, aber er übt zugleich scharfe Kritik an der Selbstbezogenheit christlicher Frömmigkeit. Zitat, die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Zu allerletzt möchte ich jetzt aus einem Buch, das ich Ihnen allen anempfehlen möchte, nämlich dem Bonhoeffer Brevier, den Text für den heutigen 21. August lesen, von dem ich finde, dass er ganz gut als Abschluss passt. Dieser Text steht unter der Überschrift Cantus Firmus und Kontrapunkt. Bonhoeffer schreibt, es ist die Gefahr in aller starken Liebe, dass man über ihr, ich möchte sagen, die Polyphonie des Lebens verliert. Ich meine dies, Gott und seine Ewigkeit will von ganzem Herzen geliebt sein. Nicht so, dass darunter irdische Liebe beeinträchtigt oder geschwächt würde, aber gewissermaßen als Cantus Firmus, zu dem die anderen Stimmen des Lebens als Kontrapunkte erklingen. Eines dieser kontrapunktischen Themen, die ihre volle Selbstständigkeit haben, aber doch auf den Cantus Firmus bezogen sind, ist die irdische Liebe, und auch in der Bibel steht ja das Hohelied, und es ist wirklich keine heißere, sinnlichere, glühendere Liebe denkbar als die, von der dort gesprochen wird. Es ist wirklich gut, dass es in der Bibel steht, all denen gegenüber, die das Christliche in der Temperierung, der Mäßigung der Leidenschaften sehen. Wo der Cantus Firmus klar und deutlich ist, kann sich der Kontrapunkt so gewaltig entfalten wie nur möglich. Beide sind ungetrennt und doch geschieden, wie in Christus seine göttliche und seine menschliche Natur. Ist nicht vielleicht die Polyphonie in der Musik uns darum so nah und wichtig, weil sie das musikalische Abbild dieser christologischen Tatsache und daher auch unseres christlichen Lebens ist? Ich wollte dich bitten, lasst den Cantus Firmus recht deutlich erklingen, erst dann gibt es den vollen und ganzen Klang und der Kontrapunkt weiß sich immer getragen. Er kann nicht abgleiten, er kann sich nicht lösen und bleibt doch ein eigenes, ein Ganzes, ganz für sich. Wenn man in dieser Polyphonie steht, dann wird das Leben erst ganz und zugleich weiß man, dass nichts Unheilvolles geschehen kann, solange der Cantus Firmus durchgehalten wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich übergebe an dich.